Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Herzlich willkommen. Es ist stürmisch in Deutschland. Der Sturm der Empörung über die Ministerpräsidentenwahl unter Einbeziehung der AfD in Thüringen hält weiter an. Auch eine Lösung ist immer noch nicht in Sicht. Das angestrebte Ziel sind Neuwahlen. Doch wie die zu erreichen sind und mit welchem Übergangsministerpräsidenten, das ist weiterhin unklar. Alle relevanten Vorschläge und Redebeiträge hören Sie hier gleich in dieser Sendung. Aber auch im Wortsinne ist es stürmisch derzeit im Land. Sturmtief Sabine hat Deutschland erreicht. Der Flug- und Bahnverkehr wurde teilweise eingestellt. Es herrscht die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Zur aktuellen Situation kann ich jetzt sprechen mit Vivien Leue. Sie beobachtet die Lage für uns aus Düsseldorf, denn in Nordrhein-Westfalen wird der Höhepunkt in den nächsten Stunden erwartet. Frau Leue, wie ist der aktuelle Stand? Wie fällt eine erste vorläufige Schadensbilanz aus?
Ja, es gibt tatsächlich, so wir das wissen, einen ersten Schwerverletzten. Das ist ein 16-Jähriger, der in Paderborn durch einen Wald gelaufen ist oder ein bewaldetes Stück. Natürlich das, wovor seit 2 Tagen jetzt schon gewarnt wird. Ansonsten wird von Leichtverletzten berichtet, die durch zum Beispiel herumfliegende Äste verletzt wurden. Aber es gibt doch enorme Schäden, vor allem im Bahnverkehr, Oberleitungen, Gleise. Auch ein Zug hat es getroffen, da sind die Fahrgäste unverletzt geblieben. In Pinneberg in Hamburg, da kam der Sturm ja schon etwas früher am Nachmittag an, da droht jetzt ein Kran umzustürzen, ein 33 Meter hoher Kran, der dann mehrere Häuser beschädigen könnte, und diese deshalb evakuiert worden. Da müssen jetzt viele Dutzende Menschen in Notunterkünften die Nacht verbringen. Auch der U-Bahn-Verkehr zum Beispiel in Hamburg ist eingeschränkt. Also es gibt doch jetzt wirklich schon einige Meldungen über Schäden.
Der Sturm arbeitet sich von Nordwesten über die Mitte des Landes nach Süden vor. Schauen wir mal auf morgen. Wie ist der Ausblick?
Ja, nachdem schon heute viele Flüge zum Teil an Flughäfen komplett oder dann zu großen Teilen abgesagt wurden, geht das morgen weiter. Hunderte Flüge sollen an vielen Flughäfen vom Norden bis zum Süden hin ausfallen. Und auch der Zugverkehr, das hat die Bahn jetzt gerade mitgeteilt, wird sich nicht vor 10 Uhr vormittags wieder normalisieren. Aber selbst dann, sagte der Sprecher der Bahn, ist mit starken Einschränkungen sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr zu rechnen. Das heißt, dass auch Pendler schauen müssen, wie kommen sie zur Arbeit. Und wenn sie aufs Auto umsteigen, dann könnte auch das Probleme geben. Die A45 bei Hagen ist gerade gesperrt. Vor 1-2 Stunden war es noch die A7 bei Hildesheim. Auch dort überall sind es umgestürzte Bäume. Und viele Land- und Bundesstraßen sind deshalb auch gesperrt. Weil man muss auch wissen, die Feuerwehren können nachts nicht so gut arbeiten. Zum Teil gar nicht. Außer wenn es gefährlich ist, dann versuchen sie es. Weil sie natürlich kein Licht haben. Die warten auf Tageslicht. Und wenn dann erst alle Straßen wieder freigeräumt werden, müssen, dann dauert das. Also morgen wird vor allem Verkehrschaos erwartet, aber auch noch Sturm. Der zieht ja weiter, wie Sie es eben sagten, bis in den Süden.
Nun wurde ja schon am Freitag massiv vor diesem Sturm gewarnt. Was meinen Sie, hat diese Vorbereitung was gebracht?
Ja, das sehe ich schon so. Es ist ja gestern zum Beispiel auch entschieden worden, dass morgen Schulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen in etwa gut einem Dutzend Städten ausfallen. In anderen Bundesländern wie zum Beispiel Hessen und Bayern haben es einzelne Schulen empfohlen für ihre Schülerschaft. Und auch Eltern dürfen morgen ganz spontan entscheiden, wenn der Weg zur Schule doch zu gefährlich ist, die Kinder zu Hause zu lassen. Und das bringt natürlich etwas, weil der 16-Jährige in Paderborn, der von einem Ast fast erschlagen wurde, das sind natürlich die Gefahren, die morgen früh auch noch in vielen Teilen lauern. Denn selbst wenn der große Sturm dann irgendwann vorbei ist, hängen noch abgebrochene Äste in den Kronen. Und die können dann auch noch bei leichteren Winden herunterfallen, genauso wie lose Dachziegel. Ich habe gesehen, dass die Bevölkerung schon sehr umsichtig mit diesen Warnungen umgegangen ist, Reisen verschoben haben, Autos umgeparkt, Balkone leergeräumt. Und möglicherweise bleiben so ein paar Schäden erspart.
Informationen zum Sturmtief Sabine von Vivien Leue. Vielen Dank. Vom Orkantief zum politischen Orkan in Thüringen. Auch nach seinem Rücktritt bleibt FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Amt des Ministerpräsidenten von Thüringen geschäftsführend. Und zwar so lange, bis ein Nachfolger gewählt ist. Das sagt die Thüringer Landesverfassung. Ein Nachfolger soll dann den Weg freimachen für Neuwahlen. So jedenfalls die vermeintliche Mehrheitsmeinung, zumindest in den Zentralen der Bundesparteien der Großen Koalition in Berlin. Doch was in der Theorie einfach klingt, das ist in der Praxis in Erfurt äußerst kompliziert, denn die CDU hat jetzt nochmal betont, einen Linkskandidaten Ramelow nicht zu unterstützen. Theo Gers berichtet aus der Hauptstadt.
Die Atempause für Union, SPD und auch FDP währt nur kurz. Gestern hatten CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss sich tief in die Augen geschaut und versichert, Erfurt wird sich nicht wiederholen, also keine Regierungsbildungen und politischen Mehrheiten mit der AfD, weder in Thüringen noch anderswo. Heute dämmert den Parteien immer stärker, selbst glasklare Abgrenzungen allein könnten nicht reichen, was sich in Thüringen zeigt. Dort sollen Neuwahlen abgehalten werden, doch dafür braucht Thüringen für den Übergang erst einmal eine Landesregierung. Nach Lage der Dinge liefe dies auf Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow von der Linkspartei hinaus. Doch in der AfD wird bereits laut über neue Strategien nachgedacht, wie Ramelow, der am Mittwoch mit Hilfe der AfD durch die Wahl des FDP-Kandidaten Kemmerich verhindert worden war, noch einmal ausgebremst werden könnte. Alexander Gauland, der AfD-Fraktionschef im Bundestag, empfahl den thüringischen Freunden, das nächste Mal doch Ramelow zu wählen, um ihn sicher zu verhindern. Denn auch Ramelow könnte, würde er mit AfD-Stimmen gewählt, das Amt des Ministerpräsidenten unmöglich annehmen.
Für uns ist völlig klar, wenn es jetzt zu einer Abstimmung im Thüringer Landtag über einen neuen Ministerpräsidenten kommt, dann braucht diese Person eine eigene Mehrheit ohne die Stimmen der AfD. Das ist für uns die Messlatte.
Sagt deshalb am Mittag SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Das Problem, zusammen mit SPD und Grünen hätte Ramelow nur 42 Stimmen im Erfurter Landtag, 46 wären aber nötig. Die Linke wird Ramelow deshalb nur zur Wahl stellen, wenn klar ist, dass er schon im ersten Wahlgang die notwendigen Stimmen erreicht, betont Parteichef Bernd Rieksinger deshalb im Deutschlandfunk.
Also er würde nicht als Ministerpräsident antreten, wenn er von den Stimmen der AfD abhängig sein wird. Deswegen wird es ja davon abhängig sein, was die CDU erklärt, ob es da genügend Abgeordnete gibt, die sagen, okay, wir springen über unseren Schatten und wählen Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten. Wenn es das nicht gibt, wird Bodo Ramelow dafür nicht zur Verfügung stehen.
Damit wächst der Druck auf CDU und FDP, doch dort windet man sich. Noch gestern etwa hatte Angela Merkel am Rande des Koalitionsausschusses mit Ramelow telefoniert, hieß es heute in Koalitionskreisen. Und es sei auch darum gegangen, dass die CDU keinen Linken unterstütze. Das erklärt, warum nach Auswegen gesucht wird. FDP-Chef Christian Lindner.
In dieser Situation würde ich es für empfehlenswert halten, wie seinerzeit in Österreich eine unabhängige Persönlichkeit für die Übergangszeit an die Spitze einer Landesregierung zu wählen. In Österreich hat man seinerzeit die Präsidentin des Verfassungsgerichtes übergangsweise mit den Amtsgeschäften betraut. Ich hielte das zur Beruhigung der politischen Situation in Thüringen auch für einen besseren Weg.
Ramelow selbst twittert derweil eifrig, antwortet auf Lindner mit dem Hinweis auf seine Popularität in Thüringen, wo ihn 2/3 der Bürger als Ministerpräsidenten wünschten. Und er fragt, soll so einer nicht geeignet sein? Und Ramelow greift die AfD scharf an. Es geht der Partei gar nicht um die Demokratie. Vor dem Rücktritt Kemmerichs wollte man mich aus dem Amt jagen und jetzt will man mich wählen, fragt er unter Anspielung auf Gauland. Und dann, kurz und bündig, so agieren Demokratieverächter.
Theo Gers aus Berlin. Und in Erfurt hat man ja teilweise einen anderen Blick auf die Dinge als in der Hauptstadt. Man lässt sich nicht gerne reinreden. Die Thüringer Reaktion auf den destruktiven Vorstoß Gaulands, durch AfD-Unterstützung einen Ministerpräsidenten Ramelow zu verhindern, fasst Peter Sommer zusammen.
Ob die Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten vom Vorschlag Gauland so wirklich begeistert waren, ist nicht bekannt. Fakt ist, die Partei versucht, die Wogen zu glätten. Nicht hundertprozentig wörtlich zu nehmen sei Gaulands Idee, heißt es aus der Landtagsfraktion. Gauland habe damit vor allem einen Fingerzeig geben wollen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Torben Braga. Und hinweisen wollen auf die, so Braga, grotesken Reaktionen der etablierten Parteien auf die demokratische Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten. Und er stellt zugleich klar,
die AfD hat ja im Wahlkampf und seitdem immer betont, dass ein demokratisches Ende von Rot-Rot-Grün das zentrale Ziel unserer Politik sein müsse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch nur ein Mitglied meiner Fraktion für eine weitere Amtszeit von Bodo Ramelow stimmt.
Im bisherigen rot-rot-grünen Regierungslager jedoch traut man der AfD mittlerweile alles zu. Eine Mehrheit für den eigenen Kandidaten, die entscheidend durch Stimmen der AfD zustande kommt, besonders für die Linke, ein Horrorszenario. Zum einen wäre Ramelow bloßgestellt, zum anderen würde damit erneut die Schwäche des rot-rot-grünen Lagers vor Augen geführt. Dass es so weit kommt, will linke Fraktionschefin Susanne Hennig-Welso unter allen Umständen verhindern.
Ja, die Fiesheit der AfD kennt ja keine Grenzen, das wissen wir alle. Deswegen sage ich ja, es ist besonders wichtig, dass wir vorher eine eigene Mehrheit haben und es auf die Stimmen der AfD nicht ankommt. Weil es dann irrelevant ist, ob sie zustimmen oder nicht. Es ist dann kein Ministerpräsident von Gnaden der AfD und der Extremrechten. Deswegen nochmal, wir werden Bruno Ramelow aufstellen, wenn wir wissen, wir haben eine demokratische Mehrheit. Ansonsten orientieren wir auf Neuwahlen.
Die sollen allerdings die letzte Option sein. Deshalb sucht die Linke jetzt das Gespräch vor allem mit der CDU, um zumindest einige Unionsabgeordnete zur Wahl Ramelows oder die gesamte Fraktion zur Stimmenthaltung zu bewegen. Dass es derlei Gespräche geben soll, bestätigt der Landtagsabgeordnete und Generalsekretär der Thüringer CDU Raimund Walk, tritt dann allerdings gleich wieder auf die Bremse und warnt vor allzu hohen Erwartungen.
Zunächst einmal haben wir ja klare Grundsätze und wir haben eine klare Beschlusslage im Bund und im Land. Und die schwierigen Mehrheitsverhältnisse fordern uns gemeinsam auf, besonders und besonnen mit dieser komplizierten Situation umzugehen. Und ich finde, dass ständige Forderungen, wie wir uns zu verhalten haben, nicht dazu beitragen, diese Situation aufzulösen, bevor wir überhaupt miteinander gesprochen haben.
Diese Gespräche sollen zumindest offiziell nicht vor übernächster Woche, also vor dem 17. Februar beginnen, heißt es aus den Fraktionen. Dann könnte es allerdings sehr schnell gehen. Werden sich die Parteien einig, könnte der neue Ministerpräsident noch in diesem Monat gewählt werden.
Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben aktuelle Opferzahlen zum neuartigen Coronavirus bekannt gegeben. Bislang sind 813 Menschen demnach daran gestorben. Und damit liegt die Zahl der Toten höher als bei der SARS-Epidemie vor 17 Jahren. Relativ gesehen ist der aktuelle Virus aber weniger gefährlich. Unterdessen sind zum zweiten Mal Bundesbürger aus der chinesischen Stadt Wuhan ausgeflogen worden und dieses Mal in Berlin gelandet. Von dort Claudia van Laak.
Bereits am Vormittag stand ein Mannschaftswagen der Polizei vor dem Klinikum des Roten Kreuzes in Berlin-Köpenick. Das Land will nichts dem Zufall überlassen, hat einen Krisenstab einberufen. Vertreten sind die Senatsverwaltung für Gesundheit, Feuerwehr und Polizei, mehrere Amtsärzte und das Rote Kreuz. Die 20 Deutschen haben Wuhan gesund verlassen, erläutert Berlins SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalaitschi.
Wir hoffen alle sehr, dass alle Fälle negativ sind. Hier ist gesichert, dass die Gäste 14 Tage isoliert bleiben. Und für den Ernstfall, dass doch ein positiver Fall dabei ist, was wir alle nicht hoffen, ist auch die Charité vorbereitet, dann diese Patienten zu übernehmen. Das ist tatsächlich ein Glücksfall für Berlin, dass wir die Charité haben mit dem Institut für Virologie. Da haben wir die beste Ausstattung und vor allem auch die besten Experten republikweit.
Die 20 aus Wuhan zurückgekehrten Deutschen, darunter zwei Familien mit insgesamt 4 Kindern, waren am Mittag am militärischen Teil des Flughafens Tegel gelandet. Ein Flugzeug der Luftwaffe hatte sie und weitere 17 Wuhan-Rückkehrer aus Luxemburg, Österreich, Rumänien und den Niederlanden aus Großbritannien nach Berlin gebracht. Zuvor waren sie gemeinsam mit britischen Staatsangehörigen in einer britischen Chartermaschine aus China ausgeflogen worden. Außenminister Heiko Maas bedankte sich bei den, Zitat, britischen Freunden, mit denen Deutschland in den letzten Tagen intensiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe, um die Ausreise zu ermöglichen. Die China-Rückkehrer bleiben nun 14 Tage in Quarantäne. Untergebracht sind sie in einem eigens hergerichteten Gebäude auf dem Gelände einer Klinik des Roten Kreuzes am südöstlichen Stadtrand von Berlin. Klinikchef Matthias Pross.
Wir stellen eigentlich nur diesen Seitenflügel bereit. Der reguläre Betrieb läuft für unsere Patienten im Stadtbezirk exakt weiter, genauso wie vorher und wie auch hinterher. Wir stellen auch kein Personal. Unsere Pflege- und Ärzteschaft sind dort völlig separat, sodass wir sicher gehen, dass hier eine absolute Trennung vorhanden ist.
Zunächst waren die Klinikleitung und der Bezirk Treptow-Köpenick von der Entscheidung überrascht worden, deutsche Wuhan-Rückkehrer in Köpenick unterzubringen. Waren doch die ersten 120 Rückkehrer auf dem Gelände einer Bundeswehrkaserne in der Pfalz isoliert worden. Inzwischen sei er aber überzeugt, dass für Anwohner, Patienten und Krankenhauspersonal keine Gefahr bestehe, sagte Bezirksbürgermeister Oliver Igel am Vormittag.
Wichtig ist, dass hier sozusagen rund um das Krankenhaus Köpenick das Leben ganz normal weitergehen kann. Keiner muss Angst davor haben, hier von dem Virus betroffen zu werden. Und wir haben uns gerade überzeugen können, dass innerhalb des Objektes und auch außerhalb des Objektes genügend Maßnahmen getroffen wurden, um die Sicherheit der Bevölkerung, aber auch der Gäste selbst zu gewährleisten.
Für die aus China zurückgekehrten Deutschen stehen Fernseher und WLAN zur Verfügung, für die Kinder Spielzeug. Betreut werden sie von Mitarbeitern des Roten Kreuzes. Sie können das Gebäude verlassen und sich draußen in einem extra abgegrenzten Hof aufhalten. Sofort nach ihrer Ankunft wurden sie medizinisch untersucht. Der Test auf das Coronavirus wird derzeit ausgewertet. Ergebnisse werden für morgen Mittag erwartet. Von den 120 Deutschen, die bereits letztes Wochenende aus Wuhan ausgeflogen wurden, hatten sich 2 mit dem Coronavirus angesteckt.
Deutschlandfunk, das war der Tag, 23:21. Künftig soll in der Schweiz die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung schärfer geahndet werden und teilweise strafbar sein. Die Schweizer haben sich bei einer Volksabstimmung mit deutlicher Mehrheit für ein Verbot der Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen ausgesprochen, und zwar mit deutlicher Mehrheit von 63,1%. Eine andere Initiative hatte dagegen keinen Erfolg. Die Einzelheiten von Dietrich Karlmeurer.
In den letzten Monaten und Wochen hatten sich vor allem die Lesben- und Schwulenorganisationen der Schweiz für die Gesetzesänderung stark gemacht. Mit Kundgebungen, Kiss-ins und so weiter. Nun jubelt man bei den Vereinen über das deutliche Votum. Etwa Anna Rosenwasser, die Co-Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz.
Dass das Ergebnis eben nicht nur ein Ja ist, sondern ein klares Ja, trägt sehr fest zu meiner Freude bei, tatsächlich. Also die Schweiz hat hier ein sehr klares Zeichen gesetzt und die Euphorie ist groß.
Bislang schützte die Antirassismus-Strafnorm der Schweiz vor Diskriminierung und öffentlicher Hetze wegen der Zugehörigkeit zu einer Rasse, Ethnie oder Religion. Nach dem Votum wird nun auch Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung strafbar. Es drohen Geldstrafen oder Haft bis zu 3 Jahren. Niemanden dürfen wegen der Gruppenzugehörigkeit in Zukunft Dienstleistungen verwehrt werden oder der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, etwa Restaurants. Diese Regelungen betreffen gleichermaßen Homo-, Bi- und Heterosexuelle. Die schwul-lesbische Gemeinschaft wertet das Abstimmungsergebnis als Signal hin zu mehr rechtlicher Gleichbehandlung.
Dass die Schweiz bereit ist für noch mehr Gleichstellung, denn im europäischen Vergleich hinkt die Schweiz ja sehr deutlich hinterher.
Sagt Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation und meint damit unter anderem, dass in der Schweiz homosexuellen Paaren die Eheschließung verwehrt ist. Noch.
Es heißt aber auch, dass hier ein Schwung da ist, den wir nutzen, denn die Ehe für alle wird schon bald vom Parlament behandelt.
Ein Komitee, zu dem unter anderem die christlich-nationalkonservative Mini-Partei EDU und die Jungpartei der nationalkonservativen SVP gehören, war gegen die vom Parlament bereits beschlossene Gesetzesänderung per Referendum vorgegangen. Nur deshalb wurde nun darüber abgestimmt. Man sprach von einem Zensurgesetz und befürchtet, dass nun die Meinungs- und Gewerbefreiheit eingeschränkt wird.
Ich bin überzeugt, dass das Schweizer Volk sich fesseln anziehen wird,
sagte im Schweizer Radio SRF nach der Abstimmung Hans Moser, der Präsident der EDU und die treibende Kraft der Gegner. Er beteuerte, dass sein Kampf nicht von der Ablehnung von Lesben und Schwulen getrieben gewesen sei.
Wir haben keine Mühe mit homosexuellen Menschen, sondern wir haben Mühe, wenn man mit homosexuellen Menschen den übrigen Gesellschaft Fesseln anzieht, Meinungsfreiheit entzieht. Wir wollen die Meinungsfreiheit, aber auch besonders die Gewerbefreiheit wollen wir frei erhalten. Und wir sind der Meinung, dass wir mit dem heutigen Tag, mit einem Ja, hier etwas wegnimmt.
Vom Gegnerkomitee hieß es nach der Abstimmung, man hoffe auf eine zurückhaltende Umsetzung der Vorlage, damit die Meinungsfreiheit möglichst erhalten bleibe. Während also die Mehrheit des Schweizer Stimmvolks klar für einen stärkeren Schutz vor Diskriminierung stimmte, erhielt die 2. zur Abstimmung stehende Vorlage für mehr bezahlbaren Wohnraum eine Abfuhr. Angesichts hoher Mietkosten wollte der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz unter anderem mit einer festen Quote den gemeinnützigen Wohnungsbau stärker fördern. Obwohl das Anliegen ursprünglich beim Volk auf Sympathie gestoßen war, überzeugten letztlich offenbar die Argumente der Gegner. Sie hatten unter anderem vor Planwirtschaft und hohem Verwaltungsaufwand gewarnt.
Bereits vor der Auszählung aller Stimmen in Irland zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Streitpunkt nach der gestrigen Wahl ist eine Regierungsbeteiligung der nationalistischen Oppositionspartei Sinn Féin. Dazu Thomas Spickhofen.
Die Wählerinnen und Wähler in Irland haben gesprochen, aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis man weiß, was sie gesagt haben. Wegen des komplizierten Wahlsystems wird mit einem Ergebnis frühestens am Abend gerechnet, vielleicht wird es aber auch Montag. Klar ist nur, dass Sinn Féin schon jetzt der Sieger dieser Wahl ist. Die Partei, die im nordirischen Bürgerkrieg der politische Arm der Terrororganisation IRA war, liegt gleichauf mit den beiden traditionellen konservativen Regierungsparteien Fine Gael und Fianna Fáil. Sinn Féin hat im Wahlkampf ganz auf sozialpolitische Themen gesetzt. Fine Gael und Fianna Fáil haben bislang eine Zusammenarbeit mit Sinn Féin ausgeschlossen. Ob sie allerdings gemeinsam auf eine eigene Mehrheit im irischen Parlament kämen, ist auch ungewiss. Die Regierungsbildung in Irland dürfte nach dem Wahlergebnis, das sich jetzt abzeichnet, jedenfalls schwierig werden. Unklar ist auch, ob sich Premierminister Leo Varadkar im Amt halten kann. Der 41-Jährige war international bekannt geworden, als er Irland durch die Brexit-Verhandlungen führte. Dabei spielte die irisch-nordirische Grenze eine zentrale Rolle.
Und zum Sport. Das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga Bayern München gegen RB Leipzig ist torlos unentschieden 0:0 ausgegangen. Edgar Endres.
Die Spannung in der Liga bleibt enorm nach diesem 0:0. Einem 0:0, über das die Bayern am Ende sogar froh sein können. Denn zweimal hatte Timo Werner die Chance zur Führung. Vor allem die nach knapp einer Stunde aus 10 Metern musste der Stürmer reinmachen. Die Bayern begannen vor den 75.000 Zuschauern dominant, vergaben kurz vor der Pause durch Lewandowski die einzige Großchance der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel riskierte Leipzig mehr, attackierte früher. Doch 10 Minuten vor dem Ende hätte dann Goretzka für die Bayern fast getroffen. Gulaschi hält und lässt die Bayern nicht enteilen.
Und jetzt zur Presseschau heute mit Udo Stiel.
Guten Abend. Nahezu alle Tageszeitungen kommentieren die jüngsten Entwicklungen in Thüringen. Die Frankfurter Rundschau hinterfragt die Grundsätze der Christdemokraten im Umgang mit der Partei Die Linke sowie mit der AfD. Die CDU Deutschlands lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Nicht definiert ist, was Zusammenarbeit bedeutet, wo sie also anfängt und wo sie endet. Eine gemeinsame Ministerpräsidentenwahl mit der AfD ist erst seit vergangenem Donnerstag explizit qua Präsidiumsbeschluss ausgeschlossen, sofern die sogenannte Alternative für Deutschland die Abstimmung entscheidet. Aber sind inhaltliche Beschlüsse eines Parlaments in Ordnung, wenn die AfD ihnen zur Mehrheit verhilft? Die Süddeutsche Zeitung sieht die CDU inzwischen in der größten Krise seit der Parteispendenaffäre 1999-2000. Nach 15 Regierungsjahren unter Angela Merkel ist die Partei inhaltlich entkernt. Die meisten wissen nicht mehr, wofür die Christdemokraten noch stehen. In solch einer Situation bräuchte es eine starke Führung. Doch an der Spitze der zerrissenen CDU steht eine angeschlagene Vorsitzende, die von ihren Stellvertretern alleingelassen wird. Von einem unerwarteten Gewinner berichtet der Reutlinger Generalanzeiger, und das seien die Sozialdemokraten. Sie können sich als Stabilitätsanker in der Großen Koalition profilieren. Die SPD hat alte Fehler vermieden und nicht direkt mit dem Bruch der Regierung gedroht. Stattdessen lenkt sie den Blick auf die CDU und deren Probleme im Umgang mit AfD und Linkspartei. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung befasst sich mit der Rolle der FDP und Parteichef Lindner. Der FDP haftet nun der Makel an, der AfD auf den Leim gegangen zu sein. Doch wäre es zu viel der Ehre Kämmerich, die Schuld an dem Debakel zu geben. Es war die Bundespartei, die ihn ins Verderben laufen ließ. Das Eingeständnis Lindners, die Skrupellosigkeit der AfD unterschätzt zu haben, ist daher neuerlich ein Offenbarungseid eines Mannes, dessen politischer Instinkt offenkundig ähnlich orientierungslos ist wie der Wertekompass seiner Partei. Die Westfälischen Nachrichten aus Münster drucken eine Prognose, wie es in Thüringen nach ihrer Ansicht nun politisch weitergehen wird. Die AfD, so viel steht fest, betreibt ihre skrupellose und perfide Politspielerei weiter, indem sie ankündigt, nun auch den linken Bodo Ramelow zu wählen, damit auch dieser genau deshalb zurücktreten muss. Die Maske der Rechtsextremisten fällt. Sie treten die parlamentarische Demokratie mit Füßen. Sie missbrauchen das politische System, weil sie ein anderes wollen. Und ein Konjunkturprogramm erster Güte für die AfD sei durch die Ereignisse in Thüringen entstanden. Das urteilt die Stuttgarter Zeitung.
Danke, Udo Stiel, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier folgt das Sportgespräch. Heute zu Gast Generalsekretärin des Weltskiverbandes Sarah Lewis zum Wintersport in Zeiten des Klimawandels. Kommen Sie gesund durch diese stürmische Nacht. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.